Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und mein heutiger Gast ist der Komponist und Musikwissenschaftler Tom Sora. Er hat das Buch geschrieben, Linke Intellektuelle, wie die Kunstavantgarde den Weg für die Vogue-Bewegung bereitete, das Beispiel John Cage. Und damit herzlich willkommen, Tom Sora.
Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf das Gespräch mit einem rosa-roten Panther. Das ist das erste Mal, dass ich mit einem Panther rede.
Ja, Panzer, vielleicht kann ich das Ganze Panzer erklären. Ich habe 3 Jahre in der Tschechischen Republik gelebt und dort hat der ein tatsächlicher rosa angemalter Panzer mit dem Modell IS-2, also das Kürzel steht für Josef Stalin, gestanden. Und dieser IS-2-Panzer war natürlich damals noch grün, also er stand als Freiheitssymbol von der Roten Armee, als sie die Nazis verdrängt haben. Aha. Und dann wurde aber natürlich sehr schnell klar, die Sowjetunion ist der neue Unterdrücker. Ja. Und als dann die Mauer gefallen ist, ist ein Künstlerkollektiv, unter anderem mit David Czerny in Tschechien, der ist ja Steinhauer in Prag, auf dieses Gelände eingebrochen. Sie haben die Wärter bestochen, sie haben eine Gipsstatue mit einem Mittelfinger darauf auf dem Panzer installiert und den Panzer rosa angemult, nach dem Motto, sie wollen den Stalin und den realen Kommunismus verarschen. Und dieses Symbol habe ich das fotografiert, fand das am Anfang auch sehr lustig und das habe ich mir angeeignet als der rosa-rote Panzer, als Wortspiel, weil ich Tank mit Nachnamen heiße. Und
Auf diese Beziehung bin ich noch nie gekommen. Dankeschön.
Also meine Zuschauer wissen das natürlich, aber ist ja egal. Also jetzt kommen wir ein bisschen mehr zu Ihnen. Okay. Sie sind Musikwissenschaftler und natürlich habe ich vergleichsweise wenig mit Musik zu tun. Ich rede öfter über Ökonomie, aber durchaus auch über das kulturelle Thema von Sozialismus. Und ja, ich würde mal ganz grob damit anfangen, die meisten kennen ja den langen Marsch durch die Institutionen und vielleicht die Gefängnisbriefe von Antonio Gramsci. Und sie kommen aus dem Bereich der Musik und der Kunst. Ja. Und da haben sie im Prinzip erklärt, wie der Sozialismus hier Einzug erhalten haben. Oder ich überlasse Ihnen vielleicht einfach mal ganz frei das Wort, wie Sie dazu gekommen sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Überhaupt mit dem Thema, weil Sie haben vorhin gesagt, wie der Sozialismus Einzug gehalten hat.
In Musik, klar, natürlich spezifisch in Ihrem Thema. Also in der Welt über Marxismus habe ich schon 100 Mal gesprochen. Also.
Ja. Ich verstehe jetzt Ihre Frage. Ja, eine interessante Frage. Also das ist natürlich ein Prozess, ein historischer Prozess. Das ist nicht auf einmal geschehen, sondern das ist ein langer, langer Prozess, der geht über viele Jahrzehnte. Und zwar hat es eigentlich schon im 19. Jahrhundert begonnen, als der Sozialismus entstanden ist. Der Sozialismus ist ja eine Doktrin, die Anfang des 19. Jahrhunderts besonders in Frankreich entstanden ist, wenn man so sagen kann. Also die sozialistischen Ideen sind wie alt? 200 Jahre alt. Und der erste Sozialist, der auch gedacht hat, dass er die Künstler einspannen könnte in sein sozialistisches Programm, war eigentlich einer der Gründer des Sozialismus, Henri de Saint-Simon, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und er hat den Künstlern praktisch in seiner Vision, in seiner utopischen Vision der Gesellschaft, eine Rolle zugewiesen, eine kollektive Rolle. Die Künstler sollten praktisch den Sozialismus ins Volk bringen, zu Propagandisten sein. Okay, das war der erste Moment, der wichtigste Moment, wo der Sozialismus praktisch mit der Kunst verbunden wurde. Und dann würde ich noch eine Etappe Ende des 19. Jahrhunderts erwähnen, auch Anfang des 20. Jahrhunderts in England. Das war die Fabian-Bewegung. Das war so eine intellektuelle, sehr sozialistische Bewegung. Das waren sehr kultivierte Intellektuelle, die waren praktisch so Salonsozialisten. Der bekannteste von ihnen war George Bernard Shaw, der ein richtiger Kommunist war. Und außer dass er ein witziger Mann war, der war wirklich ein harter Ideologe. Und dann der nächste und letzte Schritt eigentlich im 20. Jahrhundert war die Bewegung der Kunstavantgarde, über die ich in meinem Buch eigentlich hauptsächlich rede.
Ja.
Und das geschah kurz vor dem, also diese Bewegung der Kunstavantgarde, die entwickelte sich oder die keimte auf kurz vor dem Ersten Weltkrieg, so sagen wir circa 1910 ungefähr. Und da hat sich die Ideologie des Leninismus, also die harte revolutionäre, kommunistische, totalitäre und terroristische Ideologie in der Kunst infiltriert. Und seitdem haben ein Teil der Künstler, nicht alle Künstler, aber die Künstler, die eben ideologisch von dieser Doktrin infiziert waren, haben sich Avantgardisten genannt und haben eben versucht, über ihre Kunst, denn das ist eigentlich die Kunstavantgarde, es ist über die Kunst als Mittel, um die Ideologie dieser kommunistischen, linksextremen Bewegung populär zu machen und um der effektiven Revolution zu helfen, sich zu etablieren. Das war also der Beginn. Und dann im Lauf des 20. Jahrhunderts hat sich diese Avantgarde-Bewegung in mehreren Etappen entwickelt. Das ist ein komplizierter und komplexer Vorgang. Auf jeden Fall. Aber der Grundbegriff der Avantgarde, diese Förderung der revolutionären, kommunistischen, totalitären und kollektivistischen Revolution, ist eigentlich der Tenor der Kunstavantgarde bis heute geblieben. Auch wenn heute die Künstler sich nicht mehr Avantgardisten nennen, aber der Kern, der ideologische Kern ist dasselbe geblieben. Heute nennt man das, wie nennt man das? Das nennt man engagierte Kunst oder politisch wache Kunst oder sowas, ja? Mhm. Das ist so im Kurzen der Überblick.
Bei mir ist natürlich, also wenn ich Bücher lese von beispielsweise Lenin, dann habe ich ja eine sehr klare Ausdrucksweise darüber, wo sie mit ihrem Sozialismus hinwollen. Ja. Und mir ist, da ich mit Musik eher wenig zu tun habe, erstmal nicht so direkt klar gewesen, wie sich das in der Musik widerspielt. Im Beispiel von John Cage, das ist jetzt aber ein etwas späteres Beispiel, ich wollte schon gerne auch erst über die Zeit von Dadaismus und Surrealismus, so vor dem Ersten Weltkrieg sprechen, aber wie schlägt sich das in der Kunst besonders nieder? Weil dass die Künstler alle den Gedankengut des Sozialismus anhängen, das kann ich gut nachvollziehen, aber da ich nicht komponieren kann, nicht Klavier spielen kann und so weiter und so fort, habe ich mich erstmal gefragt, wie können Sie ein bisschen beschreiben, wie funktioniert das für die Künstler, den Sozialismus voranzutreiben?
Ja, ich kann das beschreiben. Und ich möchte auf den Kern der Technik, wie diese revolutionären Ideen in der Kunst umgesetzt werden, hinweisen. Der Kern der Technik ist Zerstörung. Zerstörung der Methoden, Zerstörung der Sinnhaftigkeit des Kunstwerkes, Zerstörung der Kommunikation im Fall des literarischen Kunstwerkes. Das sieht man beim Dadaismus, das sieht man beim Futurismus. Die haben ja auch literarisch agiert. Das sieht man beim Surrealismus. Und das sieht man dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel in der Fluxusbewegung, wo ganz einfach die Kunstwerke keinen Sinn hatten. Und das ist ein ganz wichtiger und umgreifender Aspekt, der sowieso sowohl im Bereich der Musik gültig ist, als auch im Bereich der Literatur, die praktisch zertrümmert wurde, oder im Bereich der bildenden Kunst, die ganz einfach keinen Sinn hat. Und diese Sinnzerstörung ist, wie soll ich sagen, jetzt könnte man praktisch verschiedene Beispiele geben, aber das wäre jetzt vielleicht zu lang, wie Sinn zerstört wird in der Musik, wie Sinn zerstört wird in der bildenden Kunst und so weiter. Aber was ich, was noch, könnte ich vielleicht später noch ausführen. Aber was wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Sinnzerstörung eigentlich ein ganz wichtiger Punkt im revolutionären Programm der extremen Linken ist. Es ist, wie soll ich sagen, dieser Programmpunkt wurde ganz klar eigentlich schon von Antonio Gramsci, das ist historisch gesehen, es ist sozusagen die nächste Generation nach Lenin. Das ist der wichtigste Theoretiker des Linksextremismus, Antonio Gramsci, nachdem Lenin tot war. Und wie soll ich sagen, der hat ganz einfach das theoretisiert, dass man den Kampf über die Sprache, über die Ideen und über die geistige Manipulation der Massen, wie er sie nannte, vorgehen muss. Und dadurch muss man den bürgerlichen Diskurs sozusagen zerstören. Diese Idee wurde auch aufgegriffen von einem anderen Theoretiker, der später sehr, sehr wirksam war. Das ist Herbert Marcuse, der eigentlich die Thesen von Gramsci und auch die Techniken von Gramsci sich eingeeignet hat und etwas modernisiert hat, weil der war besonders nach 1950 oder in den 60er Jahren sehr aktiv. Und die Idee war ganz einfach von Marcuse auch, wie soll ich sagen, schriftlich propagiert, dass man die bürgerliche Kunst zerstören soll. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel oder zu wenig war in meiner Antwort.
Nein.
Wahrscheinlich beides.
Nee, ich, also ich lassen Sie mich so formulieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Surrealismus denke, denke ich, wahrscheinlich ist das, was die meisten Leute damit verbinden können, wenn sie so ungebildet in der Kunst wie ich sind, wie dann kennen sie wahrscheinlich Salvador Dali und dieses Bild
natürlich
mit den verschwommenen Uhren.
Ja.
Und Sie beschreiben das ja sehr ausführlich in Ihrem Buch. Der Punkt, dass etwas in die Sinnlosigkeit abdriftet und dass das gewollt ist. Und hier frage ich mich, wenn ich mir dieses Bild schon zum Beispiel vorstelle, dann kann ich da 1000 Interpretationen hineinführen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es sinnlos ist. Aber nichtsdestotrotz, auch Expressionismus geht in die Richtung, Picasso geht in die Richtung, dass es immer wilder und komischer wird. Und heutzutage sind wir ja längst bei einer Form von abstrakter, moderner Kunst angelangt, mit der niemand mehr irgendetwas anfangen kann. Und der Punkt ist, das ist gewollt.
Ja, die Sache ist sehr, sehr komplex, weil es handelt sich um eine historische Entwicklung der Kunst über mehr wie 100 Jahre.
Ja.
Und es sind Hunderte von Künstlern. Und jeder ist anders. Und nicht alle sind gleich radikal. Und also wie die Menschen sind, sie sind eher unterschiedlich. Es gibt extrem Radikale und es gibt weniger und es gibt Mischungen. Zum Beispiel, Sie haben Picasso angesprochen. Picasso ist sicher meiner Meinung nach der absolut größte Maler des 20. Jahrhunderts. Es ist ein absolutes Genie. Und da ist nicht zu sagen, Picasso war zwar ein Kommunist, ein Stalinist am Schluss, ein Millionär oder ein Milliardär vielleicht sogar, aber ein Stalinist, aber er war ein großartiger Künstler. Er hat in seinem Werk, das monumental ist und sehr, sehr wertvoll, allerlei Elemente, allerlei Etappen zusammengemischt und er hat auch Surrealismus zusammengemischt mit seinen anderen Techniken. Er ist eine Ausnahme. Also er ist kein gutes Beispiel. Er ist nicht das, was ich nenne, ein linker Intellektueller im Dienste des Totalitarismus. Das ist kein gutes Beispiel, weil er eigentlich großartige Kunst gemacht hat und seine manche surrealistischen Bilder, also Bilder, die man nicht wirklich deuten kann, die gehen wirklich ehrlicherweise in die Tiefe der Seele und sie haben schon eine Bedeutung im Sinn der Psychoanalyse. Dasselbe gilt für Salvador Dalí auch. Der ist bei Weitem nicht so wichtig als Künstler. Das ist eigentlich ein zweitrangiger Künstler. Trotzdem, seine Bilder sind, viele seiner Bilder, wie die Uhren oder die Elefanten oder die Kamele oder was weiß ich, die sind interessant und man kann sie psychologisch deuten. Das sind nicht die Künstler, die wirklich für die kommunistische Revolution gewirkt haben. Andere sind wichtig, viele. Und jetzt muss ich eine ganz wichtige Sache sagen. Die meisten Künstler haben meistens, also diese Künstler, die wir jetzt besprechen, haben meistens über ihre Texte gewirkt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Man muss verstehen, eins sind die Bilder, die können vielleicht interessant sein oder man kann sich fragen, was sie bedeuten. Man kann spekulieren oder man kann sie auch ablehnen. Wichtig sind die Texte. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es halt so, dass die allermeisten Künstler Programme geschrieben haben, und zwar revolutionäre Programme, fast alle. Und viele haben sich auch zu Gruppen konstituiert, also die bekanntesten sind Surrealisten, Dadaisten, Futuristen, und die haben dann so kollektive Schriften unterzeichnet, manchmal mit 50 Unterschriften, wo sie praktisch verschiedene Elemente aus der leninistischen Kampfrhetorik ganz einfach umformuliert haben und über diese, diese avantgardistischen Manifeste kann man genau sehen, was sie dachten und was sie vorhatten. Und das beschreibe ich in meinem Buch sehr, sehr ausführlich. Das sind eben, wie ich gesagt habe, die Punkte im Kulturkampf, um die sogenannte bürgerliche Kultur, Zivilisation und Macht, das Machtgefüge zu zerstören, auf intellektueller Ebene. Und diese Programme haben sie dann versucht, jeder Künstler auf seine Art, weil sie waren ja unterschiedlich, das waren ja nicht alle gleich. Jeder hat seine Methoden gefunden, manche mit mehr Talent, manche mit weniger Talent, manche mit null Talent. Es sind manche Kunstwerke, die sind ja miserabel. Aber man findet das, was sie in deren Texte geschrieben haben als Programm, findet man dann umgesetzt in ihrer Kunstproduktion, sei das als Bild, als Literatur. Zum Beispiel André Breton hat Literatur geschrieben. Das ist grauenvoll, was er da alles sagt. Und manche in der Musik, die wirklich die Umsetzung in der Musik, diese avantgardistische, kam eine Generation später. Die kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Umsetzung der ideologischen Inhalte, dieser revolutionär-destruktiv-nihilistischen Inhalte, kam in der Literatur und in der bildenden Kunst früher. Die kam vor dem Zweiten Weltkrieg.
Mhm. Wenn wir schon in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gehen, da sind Sie dann auch bei eigentlich Ihrem Hauptthema, nämlich dem Beispiel John Cage.
Ja,
und, genau. Im Prinzip ist John Cage so ein bisschen der rote Faden, der sich durch Ihr Buch zieht, an dessen Beispiel man ihn sieht. Sie sagten schon, es gibt mittelmäßig begabte Künstler und fast komplett untalentierte Künstler. Und John Cage ist so einer, wie Sie selber schreiben, ein nahezu komplett unbegabter Künstler, der eigentlich gar nichts weiß und gar keinen großen Beitrag in der Musik gemacht hat. Er ist auch kaum bekannt. Also ich musste mir erst mal neben Ihrem Buch auch noch mal ansehen, wer das überhaupt ist, weil mir sagte er überhaupt nichts, bis ich bei Ihnen immer wieder gelesen habe, wie einflussreich er eigentlich im sozusagen hinter den Kulissen war, für die Musikszene eigentlich.
Ja. Ja.
Ich nehme an, vielen Zuschauern geht es wie mir, also können Sie die vielleicht ein bisschen darüber aufklären, wer ist John Cage, wo kommt er her, wieso ist er einflussreich, obwohl er wenig begabt ist?
Nochmal die Frage, Entschuldigung. Nochmal die Frage.
Vielleicht die, viele Zuschauer, die werden wahrscheinlich den Namen John Cage auch noch überhaupt nicht gehört haben.
Aber was soll ich Ihnen sagen?
Wie kommt es, dass ein mäßig begabter Komponist Millionär wird und einen so großen Einfluss auf die Musikszene im Allgemeinen entfalten
kann? Alles klar, ich kann Ihnen das sagen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn sie trifft genau diese Diskrepanz zwischen einem Künstler, der eigentlich 0,1% der Menschen kennen und der wirklich einen sehr großen Einfluss gehabt hat. John Cage war ein Idol in der Szene. Man muss sich so vorstellen, die Szene der neuen Kunst, sei es Musik, aber auch bildende Kunst, bei der bildenden Kunst weniger, ist ein sehr kleiner Bereich. Das ist ein Biotop, nennen wir das so. Das sind ein paar tausend Leute. Sagen wir vielleicht weltweit, 20.000 Leute, die wirklich aktiv sind. Das mit 20.000 habe ich jetzt aus dem Bauch gesagt. Aber
ja klar, aber die kennen sich dann alle untereinander.
Es würden 10.000 oder es würden auch 40.000 sein. Es ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. Aber was wichtig ist, in dieser Gruppe, das ist eine Gruppe, die jetzt nicht alle 10.000, aber sehr viele, sind wirklich Aktivisten. Sie haben die Mentalität der politischen Aktivisten. Und das wissen wir ja inzwischen, wie die sind. Die sind sehr organisiert, die sind sehr vernetzt und die haben ein politisches Ziel und das setzen sie um. Das heißt, es ist eine kleine Minderheit, die aber viel, viel Aktivismus macht. Und diese kleine Künstlergruppe, das sind auf keinen Fall 20.000 Künstler, es sind vielleicht 500. Oder 1.000. Die sind ja vernetzt. Und die haben Gleichgesinnte in verschiedenen anderen Umkreisen. Das sind zum Beispiel, das sind Journalisten. Da ist schon mal, die Wellen, die Kreiswellen gehen nach außen. Journalisten. Das sind sowohl Feuilleton-Journalisten, gewesen über die Jahrzehnte, meine ich. Ja, also es ist ein Prozess, der über ein halbes Jahrhundert geht. Journalisten, Radiomoderatoren, Radioredakteure, die für die Kultur arbeiten, Festivalleiter von Festivals für neue Musik weltweit, also in der westlichen Welt, überall in Europa, in Amerika und so weiter. Das sind Propagatoren. Dann gibt es natürlich ein bestimmtes Publikum, das diese Leute, das diese Künstler bewundert. Es gibt Nachwuchskünstler, es gibt die Kunstakademien. Da sind die Professoren beeinflusst von nicht nur von Cage, sondern von den einflussreichen Künstlern, die mit Cage vergleichbar sind, und das sind schon ein paar Hunderte, und in den Kunstakademien wird seit 50 Jahren praktisch das, was Cage oder ähnliche Künstler gesagt und gemacht haben, weiter an die Studenten weitergegeben. Das sind dann auf einmal jedes Jahr Hunderte von Studenten, die absolvieren. Es sammeln sich Tausende von Künstlern. Diese Künstler haben meistens überhaupt keinen machen keine Karriere, aber sie werden vielleicht Lehrer an Kunstschulen, an Volkshochschulen oder sie werden sogar Professoren an den Akademien oder sie werden selber Hobbykünstler. Das heißt, es ist so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Schneeballsystem, das sich in den Jahrzehnten sich ausbreitet. Das ist so wie eine Pyramide, fängt klein an und geht runter und breitet sich aus. So, das ist, und das ist der Mechanismus, den Sie erfahren wollten. Ja, es ist ein Mechanismus des Schneeballsystems und er dauert Jahrzehnte.
Also, was mich daran in gewisser Maß, also ich verstehe den Aspekt der Zentralisierung. Wenn es nur um wenige einzelne einflussreiche Leute geht, dann können die, naja, wie gesagt, leicht Einfluss ausüben. Was mich überrascht, wie Sie beschrieben haben, ist, wie, ich kann es nicht beschönigen, wie geistesgestört manche der Ideen gewesen sind. Ein Beispiel, was mir zum Beispiel nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, ist John Cage an der Akademie, als er gelehrt hat, wie er vorgeschlagen hat, dass Studiengänge zusammengelegt werden sollen, also nicht nur ideentechnisch, sondern physisch. Wollte er den Raum mit Musikwissenschaften und Elektrotechnik physisch zusammenlegen als Hörsaal, sodass beide gleichzeitig unterrichten und die Studenten alles gleichzeitig wahrnehmen. Sie beschreiben Gott sei Dank in ihrem Buch nicht nur die Ideen von Leuten wie John Cage, sondern geben auch ihre eigenen Kommentare wieder, sonst wäre es sehr wild geworden. Aber sie sagen so, gleich mit der Erläuterung, wohin soll das führen? Die Leute, die dann da im Hörsaal sitzen würden, die würden mal das eine, mal das andere hören, aber ja, in gar keinem Fall würde sich das in irgendeiner absurden Dialektikform verbinden.
Genau. Und da kommen wir, das ist klar, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir haben ja vor, sagen wir, am Anfang unseres Gesprächs ein bisschen, oder ich hatte da gesagt, das ein Ziel, ein ideologisches Ziel ist die Zerstörung des Denkens, die Zerstörung der Logik, die Zerstörung der Sprache auch. Das war ja schon in den 1910er, 20, 30er Jahren klar theoretisiert von allen. Und in meinem Buch gebe ich ja wirklich, ich glaube, 50 Beispiele, wenn nicht mehr, also Zitate, die dieses Ziel verfolgen. Theoretisch und in der Kunst. Und was ist jetzt mit diesem Beispiel, das Sie geben? Cage war natürlich auch ein aktiver Aktivist, also ein Politaktivist. Und der hat eben solche Methoden, wie Sie gerade eine geschildert haben, in den Hochschulen. Er war ja Hochschuldozent auch. Und er hat ganz planmäßig den Unterricht zerstört. Er wollte keine Prüfungen, also er hat durchgesetzt, keine Prüfungen zu haben. Man sollte programmatisch nichts lernen. Er hat das geschrieben und theoretisiert. Der Lehrer soll hingehen und sagen, heute, also sowieso, wir lernen nichts. Und lest Bücher, was ihr wollt, über Schweinezucht und wir reden im Seminar über Musik, über Schweinezucht oder sowas. Jetzt wollte ich Ihnen noch sagen, ja klar, das Ziel ist ja die Zerstörung des Denkens der Studenten. Und das ist ja wieder ein Beispiel, für was ich vorhin gesagt habe mit diesem Schneeballsystem. Der Dozent Cage war einer. Seine Studenten im Laufe der Jahre waren sehr, sehr viele. Und sie wurden von ihm beeinflusst. Und sie wurden ja selber Dozenten irgendwo und haben weiter beeinflusst. Jetzt, Sie haben vorhin ganz am Anfang die Frage gestellt, wie ist die Verbindung zwischen der Ideologie, also diesen Texten, die Avantgardisten geschrieben haben, diese programmatischen Texte und der Kunst. Und ein sehr gutes Beispiel ist eben Cage, bleiben wir dran. Und zwar diese Vermischung der Fächer, wo er gesagt hat, in einer Klasse, er hat sowieso gesagt, man muss die Wände abreißen, damit man den Lärm von draußen im Unterricht hört, weil das ist gut, weil dann ist es nicht mehr logisch. Und man muss die Fächer vermischen. Und eine Kompositionstechnik, eine ganz wichtige Kompositionstechnik von Cage, die ja, wie soll ich sagen, fundamental verknüpft ist mit dieser Idee der Zerstörung des Unterrichts durch Überlagerung von verschiedenen Fächern, war, dass er verschiedene Musiken, die sowieso keinen Sinn hatten, weil er sie zufällig gewürfelt hat, also so verschiedene Noten kamen, und die hat er überlagert. Er hatte zum Beispiel die Idee, das hat er unzählige Mal gemacht, er nannte das Music-Zirkus, also auf Musikzirkus. Und Musikzirkus bedeutet, man lässt, sagen wir, 20 Kompositionen gleichzeitig klingen. Und dann entsteht so eine Art Lärm, und das war eine der Techniken der Zerstörung des Sinns. Jetzt habe ich ein gutes Beispiel. Ich danke Ihnen, weil Sie mir das Stichwort gegeben haben. Ein Beispiel, um zu zeigen, wie die Idee, die schriftlich notiert wurde, um den Sinn, die Logik auch beim Publikum, auch bei den anderen Musikern zu zerstören, wie diese theoretische Idee praktisch in der Musik umgesetzt wurde. Und dann der nächste Schritt war, diese ganzen Cage-Anhänger, die ihn vergöttert haben und immer noch vergöttern, die haben gesagt, das ist genial, wir machen das auch. Und diese Technik des Music-Zirkus, die wurde von unzähligen Epigonen weitergeführt. Das heißt, diese Technik der Überlagerung von verschiedenen, das führt zu einer Art Müll. Das ist wie in einer Mülltonne, wo man verschiedene Müllsäcke in die Mülltonne häuft und das ist dann das Kunstwerk. Das ist genau die Technik. Und das wurde dann von unzähligen, auch sehr unbekannten Komponisten, wenn man das so nennen kann, weitergeführt. Und das ist jetzt eine respektierte Technik. Das ist ja toll. Das ist ja spitze.
Wenn, ich weiß nicht, wie weit ich zurückgehen muss, als Sie an einer Kunsthochschule studiert haben, aber was Sie in Ihrem Buch aufgreifen ist, was man über ein oder zumindest mehrere Semester lernt, ist die Harmonielehre. Und die ging es darum, die total zu zerstören, richtig? Ich bin gerade so weit, ich kann noch eine C, D, E, F, G, A, H, C, Tonleiter und so weiter. Darüber hinaus bin ich aber mit Harmonielehre schon wieder ein bisschen überfragt. Können Sie kurz für mich darauf eingehen, was besagt das und was bedeutet es, sie zu zerstören, eine Harmonielehre?
Ja, gut, also was ist die Harmonielehre? So ganz einfach. Wenn man so, sagen wir, Musik hört und man hört so mehrere Töne gleichzeitig, das nennt man so Akkorde. Und diese klingen schön, sagen wir mal, das ist ganz einfach. Sie klingen schön, sie klingen weich, sie klingen harmonisch. Und diese Akkorde, das ist eine ganze Wissenschaft und eine komplizierte Technik auch, die sich innerhalb von vielen Jahrhunderten entwickelt hat. Das ist eine kulturgeschichtliche Entwicklung. Und das ist die Harmonielehre. Und im Prinzip hat man ja immer diese Harmonielehre gelernt, wie ein Fach, um sie dann umzusetzen und zu komponieren. Diese Gesetze der Verbindung von Akkorden hat sich natürlich in den Jahrhunderten verfeinert und ist komplexer geworden und so weiter. Aber es war immer die Voraussetzung für einen Komponisten und sowieso für einen Musiker, das ist ein Grundhandwerk und das musste man erlernen, so wie zum Beispiel ein Biologe oder ein Physiker muss bestimmte Sachen lernen. Er muss sie lernen, um dann weiterzukommen.
Und ich würd kurz einhaken und dann einfach mal den Begriff konservativ in den Raum werfen und sagen, tendenziell ist es so, es gibt bestimmte Lehrenformen. Ja, wie wenn Sie die Physik nehmen, klar, bestimmte Mechanik ist eine Art Gesetz, die muss man kennen und darauf kann man aufbauen. Und mit der Musik oder mit der Kunst ist es eine gewisse Form von Harmonie. Man lernt, was zusammenpasst und was nicht zusammenpasst.
Ja,
und
so.
Der progressive Punkt, den John Cage ja dann verkörpert, ist genau dieses Ding zu zerstören.
Ja.
Was über Jahrhunderte hinweg aufgebaut wurde.
Genau. Also jahrhundertelang hat man ja nicht gesagt, wir bleiben im selben Stil. Deswegen haben sich die Stile ja geändert. Es war ja eine konstruktive Weiterführung. Und mit der Avantgarde, und das ist der Schnittpunkt mit der Avantgarde, es gibt ja, das in Klammern gesagt, es gibt ja von Schumpeter gibt es ja den Terminus
kreative Zerstörung, ne?
Genau, kreative Zerstörung. Das, was wir aber jetzt hier, das ist so eine Art kreative Zerstörung, das ist keine kreative Zerstörung, sondern eine zerstörerische Zerstörung.
Ja, das ist
dieser Wendepunkt, also nicht mehr zu verändern, zu modernisieren, bis das geschah, bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts in der Kunst. Irgendwann, und zwar genau mit der Bewegung der Avantgarde, kam die Idee, richtig zu zerstören. Also ganz einfach, nicht mehr aufzubauen, zu verändern, zu verbessern, zu modernisieren, mit allen Risiken, sondern ganz einfach zu zerstören. Und was kann man zerstören? Man kann das Idiom zerstören, also den Stil, man kann die Technik zerstören, also abschaffen, man kann die Sensibilität zerstören, man kann denken in Kunstwerken, man kann sagen, man kann den Inhalt zerstören der Kunstwerke, also die Aussage. Man kann verschiedene Sachen zerstören, dadurch, dass man sie entweder ignoriert oder so falsch macht oder ganz einfach zerstört. Zum Beispiel diese Überlagerung von Schichten ist ganz einfach eine akustische Zerstörung der Musik, denn es entsteht ganz einfach Lärm. Und in diesem Gedankenzusammenhang wurde ja auch in der Musik der Lärm, the noise, wie Krejci sagte, noise. Also der Lärm wurde sozusagen als als Gold deklariert. Und die Musiktöne, also was man am Klavier so spielt, C, D, E, F, G, so die Töne der Geige oder des Klaviers, das war im besten Fall minderwertig, wenn nicht verpönt. Das heißt, man musste Musik mit Lärm machen. Ganz einfach. So oder verschiedene Rascheln oder auch, was man will, Klospülung oder das, damit hat man gearbeitet. Und oder auch nichts tun oder so, solche Elemente wurden dann als Musik deklariert und applaudiert. Das heißt, wie ich vorhin schon zweimal gesagt habe, die Pyramide hat gearbeitet, so dass die große Community dann einverstanden war mit diesen ganzen Konzepten und hat applaudiert, und dass die Community wurde immer größer. Natürlich spielen da auch sehr stark finanzielle Aspekte eine Rolle. Denn wir müssen nicht vergessen, das ist eine Sache, die aus den 50er Jahren in ganz Europa und in Nordamerika gewachsen sind. Und die ganzen Leute, die da mitgemacht haben, haben immer besser verdient. Sie haben ja staatlich sehr, sehr gut verdient. Die Studioleiter in den Rundfunkanstalten in 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, die haben ja sehr große, Gehälter gehabt. Die Professoren an den Kunstakademien oder in den Musikhochschulen, Konservatorien, die diese Ideologie weiter an die Studenten, vermittelt haben, die haben ja Professorengehälter gehabt. Die waren zum Teil Beamte und es ging denen gut und so weiter. Und je mehr diese Pyramide wuchs, desto größer waren auch die Anreize bei den Redakteuren in den Radioanstalten und so weiter, da mitzumachen. Denn das war der Trend. Das spielt auch eine Rolle.
Kann ich, häufig erlebe ich ja so ein bisschen, und sicherlich auch im Sozialismus so, diesen Punkt, dass für die Eliten sozusagen etwas anderes gilt als für den Pöbel. Und John Cage zum Beispiel war ja Maoist. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Mao diese Form von Lärm, Noise, gemocht hätte, sondern für ihn hätte dann wieder was anderes gegolten. Mit anderen Worten, hier ging es darum, im Westen die Zivilisation zu zerstören. Ne?
Genau. Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt berührt. Das ist, also der ganze Sozialismus ist ja immer doppelmoralisch. Der Sozialismus an sich ist ein Zweiklassensystem. Es gibt die Herrscher und die Beherrschten. Das ist Sozialismus in Kurzform. Und jetzt gibt es noch einen Aspekt, eine andere Schicht der Doppelmoral. Es gibt den Sozialismus oder den Kommunismus, wie man den nennen will, für das eigene Volk. Und es gibt die Propaganda für den Westen. Oder früher, also bis 1990 war das so. Und Cage hat eben in der Periode des Kalten Krieges gewirkt. Was ist da? Das ist etwas sehr Verwirrendes für die Leute im Westen, weil sie das nicht wissen. Es ist so, die Leute im Westen, diese ganzen Generationen, die in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und bis heute leben, haben diese Erfahrung nicht gehabt. Und das Schema war so, im Sozialismus oder im Kommunismus überall war Avantgarde etwas absolut Verpöntes. Leute, die im Kommunismus, im Kalten Krieg irgendwie avantgardistisch arbeiten wollten, die landeten im schlechtesten Fall im Knast. Und im besten Fall wurden sie, wie man so sagt, diskriminiert. Das heißt, sie wurden rausgeschmissen und sie konnten vielleicht einen Job als Straßenkehrer haben. Ja. Also, irgendwas, ich weiß nicht. Ja,
natürlich.
sie durften nicht mehr an der Musikhochschule oder sie durften keine Konzerte mehr machen, sie waren ausgeschlossen. Weil in dem Kommunismus musste man eben realsozialistische Kunst machen. Das war genau dasselbe wie Nazikunst, genau dieselben Figuren, heldenhafte Arbeiter, die mit der Fackel in der Hand nach vorne schauen und die, ja, und so weiter. Genau wie die Nazikunst ist auch der realistische Sozialismus, das musste man machen. Was ist aber mit den Künstlern im Westen? Das waren eben das, was ich in dem Buch beschreibe, das waren die nützlichen Idioten. Das war eine ganz andere Kategorie. Man muss verstehen, die Avantgarde und die Avantgarde-Künstler waren Agenten, die im Westen destabilisieren mussten. Sie waren im Dienst des Kommunismus, im Westen natürlich. Sie mussten praktisch die liberale oder demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft sabotieren auf intellektueller Ebene. Und dann in die Institutionen gehen, was sie auch gemacht haben. Also ich meine, diese ganzen Professoren, Direktoren, Redakteure etc., Festivalleiter und so, die haben sich ja in die Institutionen infiltriert über Jahrzehnte. Und diese Avantgarde-Künstler mussten eben diese Avantgarde-Künstler verbreiten mit dem Ziel, wie ich gesagt habe, um eigentlich die Kulturwelt zu zerrücken, um das Denken, um die Orientierung der westlichen Gesellschaft eben über das Kanal Kunst und Kultur zu zerrücken. Das heißt, die Sprache kaputt zu machen, das Denken kaputt zu machen, die Begrifflichkeit kaputt zu machen. Und sie haben es nach 7 oder 8 Jahrzehnten auch geschafft. Und der Wokismus, das ist ja eine Spätform des Marxismus, eine der vielen Spätformen, und diese Sprachzerstörung, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren oder 5 Jahren so stark empfinden, wo man nicht mehr weiß, ob ein Mann ein Mann ist oder eine Frau und was ist eine Frau, was ist ein Mann, und wo die ganzen Wörter in einem wie Orwellschen Sinn komplett umgedreht werden. Das ist eben eine Technik, die von den Avantgardisten in den 20er, 30er Jahren schon theoretisiert wurde. Das heißt, diese komplette Zerrüttung der Sprache und der Logik, das war ein Ziel, das sie in ihren Programmen, und das ich auch zitiere, sehr, sehr oft angesprochen haben. Okay, und was wollte ich sagen? Ich wollte nur sagen, dass der Wokismus ist das letzte Stadium dieser Zerstörung der Logik, der Sprache, des Sinnes. Und das haben eben die Avantgarde-Künstler im Kalten Krieg vorbereitet. Die Avantgarde-Künstler waren noch nicht so weit wie die Woken-Ideologen heute, aber sie haben das vorbereitet. Sie haben die ganze Technik der Zerstörung der Logik, der Sprache, der Kommunikation, des Denkens gesetzt.
Vielleicht schließe ich nur direkt daran an, wenn Sie schon sagen, die haben das vorbereitet. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Im Allgemeinen, also es gibt ja nach wie vor, sag ich mal, Kunst oder Musik, und man kann ja nichtsdestotrotz immer noch hören. Also es wird ja andere Sparten geben, oder sind die dann einfach grundsätzlich frei? Und man darf nicht mehr an der Musikhochschule in irgendeiner Art und Weise studieren, um etwas Sinnvolles zu lernen, sondern man muss schon sich komplett außerhalb dieses Spektrums begeben.
Nee, man darf schon. Also natürlich gibt es Ausweichmöglichkeiten. Das ist nur ein Trend. Natürlich gibt es Ausweichmöglichkeiten, und nicht alle sind so, aber es gibt eben diese Richtung, und es ist gut, dass man das sieht, versteht und dass man eben, positiv gewendet. Heutzutage sehe ich schon ein Aufbäumen, das ist immer größer, und immer mehr Leute in der Gesellschaft, also verstehen diese Mechanismen. Manche verstehen sie nur intuitiv, manche verstehen sie auch theoretisch. Und immer mehr Leute, nicht nur in Deutschland, in den westlichen Ländern und in Amerika, verstehen diese Pervertierung eigentlich. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Insofern bin ich weniger pessimistisch heute, als ich es noch vor 2 Jahren war, weil ich sehe, dass sich der Trend umdreht. Es geht ja um eine bestimmte Mehrheit oder wie man sagt, eine kritische Masse. Wenn die kritische Masse der Bevölkerung diese Sachen versteht und auch ablehnt und gewillt ist, sich dagegen zu stemmen, erreicht wird, und wir hoffen, dass das der Fall sein wird, dann kann dieser Trend umgekippt werden. Aber auch auf dem, auch im Bereich der Kultur, meine ich, weil wir sprechen ja nicht jetzt über Revolution als militärischen Kampf, sondern wir sprechen eben über die Revolution, über das Denken, über die Begriffe. Und ich glaube, dass man erst, um diese kritische Masse zu erreichen, muss man erst die Lage verstehen, die Mechanismen verstehen und dann versuchen, dagegen zu wirken. In dem Sinn, dass man ganz einfach das Gegenteil tut oder versucht, das positive Potenzial, das noch da ist oder das in einem selber noch da ist, zu entwickeln. Also insofern hoffe ich, dass das der Fall sein wird.
Also ich kann das auch auf eine, ich denke, das zieht sich nicht nur durch die Musik, durch die Literatur, sondern es zieht sich im Prinzip durch alle Phänomene, wie Sie das gerade eben mit Geschlechtern schon gesagt haben. Ja. Es ist ja eigentlich ein langer Trend, ich sag mal, Opferpyramide, was in den 60er, 70er Jahren vielleicht vielen Leuten noch eingeleuchtet hat. Nehmen wir dieses Feminismus-Beispiel, ja? Das ist etwas, da haben viele Leute noch absolut sinnvoll nachvollziehen können. Ja. Naja, wir wollen alle die gleichen Rechte vom Staat und das ist so ein universalistisches Prinzip, was man nachvollziehen kann. Aber jetzt geht zum Beispiel Transrechte zu vergeben oder dritte Geschlechter einzuführen, da fragen sich Frauen, Moment mal, was ist mit meinen Privilegien, die ich vom Staat gewährt bekommen will? Die gehen ja mir ja jetzt verloren, wenn ihr euch auf eine tiefere Opferebene begebt. Und so ist es, so denke ich, ist der Sinn bei den allgemeinen Menschen für Kunst auch irgendwo abhanden gekommen, wenn es immer noch abstrakter wird. Wenn ich glaube, Sie schreiben über die Dadaisten schon in Ihrem Manifest, die sagen, unser Inhalt ist nichts, nichts, nichts. Und das leuchtet ja niemandem mehr ein. Niemand will das ja mehr sehen. Ich glaube, ich müsste es komplett paraphrasieren. Ich habe die Stelle nicht parat, aber ich glaube, Sie sagen so sinngemäß, der normale Mensch, wenn er Kunst betrachtet, hört oder sieht oder auch selber macht, der möchte etwas sehen, was er nicht kann, sondern etwas, was etwas über ihn hinausgeht, was er aber in der Lage ist zu verstehen. Wenn er aber merkt, dass der Sinn ihm vollkommen abgeht, dann wird er sich irgendwann umdrehen und dem keine Beachtung mehr schenken.
Logisch.
Ich wollte noch, bevor wir ein bisschen in die Zukunftsprognose kommen, auf einen Punkt ankommen, bei dem ebenfalls John Cage die Ideen von seinem Maoismus genommen hat und sie mit dem Anarchismus von Henry David Thoreau verbunden hat. Ja. Nun stehe ich als, ich bin kein linker Anarchist, aber ich bin ein moderner rechter Anarchokapitalist nach Murray Rothbard, was aber eine recht andere Art und Weise ist. Aber sie sprechen halt über natürlich über den linken Anarchismus, das muss man verstehen, wenn man ihr Buch liest. Diese Verbindung, die einerseits gegensätzlich ist und die als Linie Cage sozusagen vorgibt, aber doch immer wieder verlässt. Das fand ich, haben Sie sehr interessant beschrieben. Verstehen Sie, was ich meine? Können Sie darauf nochmal eingehen? Sonst versuche ich es nochmal ein bisschen präziser zu beschreiben.
Ich könnte kurz zusammenfassen, was Sie so schauen, ob. Also Sie meinen dieser anscheinende Widerspruch zwischen Totalitarismus und Anarchismus, wie der zusammen wirkt. Das ist die Frage. Ne? Wie können zwei Sachen, die anscheinend antagonistisch sind, eigentlich zusammenwirken und zusammenpassen?
Ich denke, ganz grob sind Sie eben ja schon ein bisschen darauf eingegangen, weil Sie ja schon gesagt haben, ein reiner Maoismus, so wie er in China praktiziert worden ist, der wäre ja im Westen nicht angekommen, in den USA nicht. Dementsprechend musste man ja irgendetwas damit kombinieren und das war dann im amerikanischen die Ideen von Henry David Thoreau, auch wenn es in der Verbindung absolut widersprüchlich klingt.
Ja, da ist noch nur kurz eine Klammer, außer Thoreau im ein Mensch, der zur Zeit von Cage gelebt hat und sehr wichtig war als Anarchist und auch totalitärer Anarchist, war Buckminster Fuller.
Ja, ja, ja.
Und der war der Ideengeber von Cage eigentlich. Mhm. Aber Klammer zu, nicht über Fuller. Anarchismus in seiner puren Form ist nicht ein Vakuum von Macht, oder ein extremer Individualismus, oder doch, es ist ein extremer Individualismus, der aber, wenn man ihn wirklich zu Ende denkt, zum Totalitarismus führt oder wenigstens zur harten Diktatur. Warum? Weil es ist, wenn kein Gesetz ist, also Anarchismus in seiner Purform bedeutet kein Gesetz. Ich mache, was ich will. Und jetzt will ich nicht zu viel ausführen, aber wenn man ein bisschen weiterdenkt, das führt direkt zum Gesetz des Stärkeren. Wenn kein Gesetz existiert, aber wirklich kein Gesetz, dann ist auf einmal der Stärkste derjenige, der das Gesetz statuiert. Das ist klar. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, auch im Leben. Und diese anarchistischen Theorien von Cage zum Beispiel, ja, und was ich noch sagen will, anarchische Situationen sind immer eine Vorbedingung, um totalitäre Systeme aufzubauen, wenn man von einer geregelten Gesellschaft ausgeht. Wenn man also eine Gesellschaft hat, die man Rechtsstaat nennen kann, wo man weiß, das darf man nicht, das geht so, da hast du diese Rechte, da hast du das, darfst du nicht und so weiter. Und das wird auch befolgt. Wenn man das aushebeln will und eine totalitäre Herrschaft einführen will, muss man unbedingt als Vorbedingung, muss man diesen Rechtsstaat auflösen. Man muss praktisch man muss eine Art Anarchismus fördern, man muss den propagieren und man muss den auch einsetzen, man muss den einführen. Man muss also die allgemeinen Gesetze allmählich auflockern und entwerten und Schritt für Schritt beseitigen, so dass irgendwann die Individuen keinen Schutz mehr haben. Weil die Gesetze, das Grundgesetz und das bürgerliche, Gesetz und die verschiedenen Gesetze, die regeln nicht nur das Leben, aber sie schützen das Individuum. Und wenn man eine kollektivistische Gesellschaft aufbauen will, dann muss man erstmal die Rechte der Individuen abschaffen. Und das geschieht in einer westlichen Gesellschaft nur schrittweise. Nach dem Prinzip des kochenden Frosches, der nicht spüren soll, dass das Wasser immer wärmer wird. Also immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Mehr Gesetze abschaffen, um das Individuum noch ungeschützter zu lassen und isolierter zu machen. Und das ist eigentlich das Risiko des absoluten Anarchismus. Also, wenn Cage sagt, jeder ist sein eigener Ruler, wie er sagte, also sein eigener Gesetzgeber, das ist ein kompletter Blödsinn. Weil wenn jeder sein eigener Gesetzgeber ist, ist es so, dass gleich derjenige, der stärker ist, oder die Partei, die stärker ist, gleich das Gesetz statuiert, wo alle dann kuschen müssen. Das ist die Verbindung zwischen Anarchismus, totalem Anarchismus und totalitärer, Revolution. Also der Anarchismus ist eine Methode oder die Anarchieeinführung ist eine der Methoden oder der Voraussetzungen, um ein totalitäres System zu etablieren in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft. Das gilt eben für die Situation der westlichen Länder, der liberalen Demokratien. Da muss man Anarchismus einbauen, ja, um die Leute zu isolieren. Weil Anarchismus, jeder ist, wie hatte der Bader, glaube ich, das war ja auch ein Anarchist, der hat gesagt, jeder ist sein eigener, also irgendwie, ich weiß nicht mehr, das Zitat, jeder ist für sich selber. Und das stimmt. Die Anarchisten, jeder ist für sich selber allein. Sie sind allein. Wehrlos.
Also, ich will kein komplett neues Fass aufmachen. Diese bei den alten anarcho-kommunistischen Ideen sozusagen, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Der Punkt, den so seit den 70er Jahren, weil ich sage das deswegen, weil das hier auf meinem Kanal ein Hauptthema ist. Ich spreche sehr viel über Anarcho-Kapitalismus, was eine gänzlich andere. Eben, das geht, und das möchte ich zu den Zuschauern sagen, der das vielleicht nicht im Detail versteht. Ja. Wenn Sie davon sprechen, also ich sage immer, ein Recht sollte nicht von einem Monopol beherrscht werden, sondern es geht nicht darum, dass jeder bis auf das Individuum seine eigenen Regeln macht. Das ist Chaos. Und das ist genau das, wovon Sie gesprochen haben. Die Art und Weise, die wir Anarchokapitalisten eigentlich herbeiführen wollen, die funktioniert nicht durch die Zerstörung einer alten Ordnung, sondern die sucht sich die ursprüngliche Ordnung, die vorher geherrscht hat, und versucht, diese auf einen Grundsatz zu stellen und sich von der anderen abzuspalten, sozusagen durch Sezession. Wir überlassen bestimmten Leuten ihren Staat, ihren Rechtsrahmen, ihr Rechtsmonopol, was auch immer sie haben wollen, und wir wollen uns davon abspalten. Und wir wollen unser eigenes Regelwerk, das dann nicht mehr auf Rechtsmonopol, auf Raub und auf Steuern und so weiter bevorzugt, aber mit einem konsequent angewendeten Regelwerk. Wir wollen nicht Mord und Totschlag erlauben. Mhm. Und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, weil, um es auf die Kunst vielleicht zu übertragen, da wären wir wieder dabei. Wir wollen eine gewisse Form von Harmonielehre selbstverständlich beibehalten. Und wir möchten bestimmte Grundregeln selbstverständlich da haben. Wir möchten kein Chaos und keine Zerstörung stiften. Und damit unterscheiden wir uns fundamental von linkem Anarchismus.
Ja.
Wir sind gleich bei einer Stunde angelangt, und Sie hatten schon angedeutet, dass wir dass Sie heute schon wieder etwas optimistischer sind als noch vor 2 Jahren.
Ja,
was damit zusammenhängt, dass viele Leute sich abwenden und in eine Gegenrichtung gehen. Können Sie mir ein wenig ausführen, wie prognostizieren Sie die Zukunft? Wie denken Sie, also was ist Ihre Befürchtung, wie könnte es schlimmer werden, sagen wir mal so in den grob betrachtet, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, oder wie könnte es besser werden, also wenn Sie optimistischer sind, in welche Richtung geht es denn gerade, was beobachten Sie gerade?
Mein Optimismus ist sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, ich weiß ganz genau, also eine Sache weiß ich sicher, dass man die Zukunft nicht voraussagen kann. Und ja, das ist sehr banal, aber sehr wahr. Das ist sehr wahr. Es kommen Sachen, gute Sachen, die man nicht vorauswissen kann. Dann ist man erstaunt. Aber Gott behüte, es können auch schlechte Entwicklungen kommen oder zufällige oder irgendwas kann kommen und es kann alles schiefgehen. Aber wenn ich jetzt optimistisch bin, dann würde ich sagen, ich bin es. Eben mit dieser kleinen Einschränkung, dass ich nicht sicher, auf keinen Fall sicher bin. Ich glaube, ich sehe also diesen Effekt der Vermehrung des Bewusstseins, der Klärung. Ich sehe, dass das quantitativ wächst, dass mehr Leute die Lage besser verstehen, vielleicht nicht perfekt, aber oder Zweifel entstehen und so weiter. Das ist sehr, sehr positiv. Jetzt, hier gibt es Aspekte, die von der Politik kommen oder Faktoren, die ganz einfach nicht von der Kultur abhängen, nicht vom Intellekt, sondern von der Macht. Es gibt also Risiken, dass diese Entwicklung, auch wenn sie jetzt positiv ist, sie ist ja nur ein kleines Pflänzchen, dass das zertreten wird. Es gibt dieses Risiko, weil die Strukturen, die sich in den letzten vielen Jahrzehnten etabliert haben, das sind politische Strukturen, das sind institutionelle Strukturen, das sind auch gesetzliche Veränderungen in den westlichen Staaten, die sehr, sehr mächtig sind, und die könnten zurückschlagen. Es könnte sein, dass mal ein Gegenschlag kommt, also ein harter. Und dann wird es nicht gut. Es kann auch über, ja, also das sind die negativen Sachen, die ich sehen könnte, die diese positive Entwicklung bremsen könnten. Hoffentlich wird es nicht so sein, aber das ist das Risiko. Aber sonst glaube ich, dass die Leute versuchen sollen, das Denken, die Rationalität, die Logik und auch die Moral, das heißt das Gute und das Böse, wieder ernst nehmen und anhand dieser Kategorien handeln. Gut und Böse kann man schon definieren, obwohl das nicht sehr Mainstream-artig ist, was ich jetzt sage. Aber man kann Gut und Böse sehr gut definieren. Man kann Wahr und Falsch sehr gut definieren. Und wenn wir das durchsetzen, dann sehe ich sehr gute Chancen, dass wir wieder in ein gutes Zusammenleben dort ankommen.
Ich würde vielleicht noch einen Satz hinzubringen, der es noch mal ganz kurz zusammenfasst. Im Prinzip, Sie glauben ebenfalls, so wie die meisten meiner Zuschauer auf diesem Kanal, an den Wert der besseren Ideen. Ja. Und dass man eine positive Gegenbewegung einer sehr, sehr negativen, nihilistischen Szene entgegensetzt. Ja. Und eben absolut nicht. Beispielsweise, wir hatten schon jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass bis zu in die 1920er Jahre hinein oder bis vor den Zweiten Weltkrieg, bis vor den Nationalsozialismus, diese Kunst Avantgarde im Prinzip schon den Weg bereitet hat in die absolute Sinnlosigkeit. Und dann sind ja die Nazis gekommen und haben das einfach verboten. Und dann haben die nur noch so Heimatmusik gemacht oder weiß ich nicht was. Und das ist halt auf jeden Fall nicht der Weg, sondern das funktioniert nicht, weil wir sehen ja, es hat nichts gebracht. Es ist in den 50er Jahren dann nahtlos einfach weitergegangen. Und ich finde, wenn wir auch noch sehen, dass so langsam aber sicher die besseren Ideen aufkommen, dann sind wir doch auf einem recht guten Weg.
Ja. Was ich noch zum Schluss Sie verstärken möchte oder auch zustimmen, der Dialog ist ganz wichtig und ich möchte noch sagen, ich plädiere auf keinen Fall für etwas Reaktionäres, wie man so sagt, also einen Zurück zur Vergangenheit oder so, sondern man muss schon vorausgehen, startend bei dem, was man gerade hat, aber man muss etwas entwickeln, das nach dem eine Lebensvision und so, die sich an den Kriterien ethischen, also gut und schlecht, wahr, falsch, korrekt, logisch orientiert. Und ich möchte noch sagen, dass eine Sache, die diese ganzen Elemente fördert, ist der Dialog. Das heißt, je mehr die Leute miteinander sprechen, also nicht nur so in so Dialogen, wie wir sie jetzt führen, sondern auch untereinander. Irgendwie, wenn man den Dialog fördern kann, das kann nur gut sein. Also ich glaube, das ist das Hauptmittel, um gut voranzukommen.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das war ein hervorragendes Schlusswort. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, eine Buchempfehlung, liebe von Tom Sora, linke Intellektuelle im Dienst des Totalitarismus, wie die Kunst Avantgarde den Weg für die Vogue-Bewegung bereitete, das Beispiel John Cage. Herr Tom Sora, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.